Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Mit Maximilian Rieger, schönen guten Tag. Er ist einer der bekanntesten Vereinspräsidenten in Deutschland. Und das nicht nur, weil er hin und wieder den eigenen Fans ein Bier ausgibt, sondern vor allem, weil er ein großes Mundwerk hat, sehr direkt sein kann und vor allem sehr politisch ist. Peter Fischer, seit fast 20 Jahren Präsident von Eintracht Frankfurt. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Herr Fischer, ich treffe Sie hier am Rande der Sportmesse Spobis, veranstaltet von Sponsors. Hier geht es größtenteils um Business, also um die Frage, wie verdient man mit Sport, vor allem dann mit Fußball, Geld. Sie waren jetzt aber hier, um auf einem Panel zu sprechen mit dem Titel Gesellschaftliche Verantwortung, läuft der Sport Gefahr, seine Werte zu verlieren. Wie lautet da Ihre Antwort drauf? Ist da tatsächlich die Gefahr, dass der Sport seine Werte verliert?
Ich denke nicht, es mit Ja oder Nein zu beantworten. Ich denke, dass der Prozess, Werte zu verlieren, etwas ist, was wir in den letzten Jahren das ein oder andere Mal erlebt haben. Da Beispiele zu nennen, ist vielleicht doof, weil man sich immer streiten kann, wo ist der Wert und wo wird etwas weniger oder mehr. Ich denke, es ist vielmehr der Appell und festzustellen, dass wir die Werte, die wir definitiv im Sport haben, dass wir sie klarer und präsenter und vor allen Dingen solidarischer darstellen. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Das ist nicht das Problem des Verlustes, sondern das Problem der klaren Kanten, der klaren Formulierung, der Abgrenzung oder auch der Ausgrenzung. Ich denke, das ist das, wenn wir über die gesellschaftliche Rolle von jetzt im Moment Profifußball sprechen.
Sie haben ja genau diese klare Kante gezeigt 2018, als Sie auf der Mitgliederversammlung von Frankfurt gesagt haben in einer Rede, Sport dient dem friedlichen, diskriminierungsfreien Zusammenleben. Und daraus haben Sie abgeleitet, wer die AfD wählt, der passt nicht zur Eintracht Frankfurt. War das genau dieser Hintergrund, den Sie gerade geschildert haben, warum Sie damals entschieden haben, okay, ich muss jetzt genau das hier so sagen, klare Kante, wie Sie sagen?
Es war relativ einfach. Es war für mich die Situation, dass in diesem Jahr Bundestagwahl war. Und wir natürlich mit einem 13- oder 14-prozentigen Ergebnis einer national- oder völkischen Partei im Bundestag eingezogen sind, in einer demokratischen Wahl, was ich übrigens nie angezweifelt habe. Und ich habe dort letztendlich, und das ist das Datum, was Sie eben auch zitieren und wo ich auf viele oder oft angesprochen bin auf das Datum, weil ich klar gesagt habe, wer freiwillig in einen Verein eintritt, wie Eintracht Frankfurt, akzeptiert eine Satzung. Das ist die Grundlage des Beitrittes. In unserer Satzung gehen wir eindeutig mit Werten um, was für uns wichtig ist, was wir ausschließen. Da gehört Antisemitismus genauso dazu wie Rassismus und viele, viele andere Dinge. Also auch sexuelle Neigungen und Kindeswohl und. Das aufzuzählen ist egal. Aber wenn man eine Partei wählt, wo die Parteispitze sich permanent, also ich denke an Denkmal der Schande, ich denke, es gab nie einen Holocaust, ich denke, das ist ein ganz guter Fußballspieler, dieser Schwarze, aber als Nachbar will ihn niemanden haben. Und dort gibt es ja eine Menge von Beispielen, die hier zu zitieren, das will ich einfach nicht. Ich möchte auch keine Plattform mehr bieten für diese unsäglichen Äußerungen. Diese stehen absolut konträr zu dem, was wir in unserer Satzung für den Verein hinterlegen. Und mein Aufruf ist, prüft euch, wer in diesen Verein eintritt, kann auf der anderen Seite kein Wähler der AfD sein. Und dann kommt natürlich eins, und das ist immer eine Frage von Missinterpretation, bewusster. Ja, wie will der denn wissen, wer was gewählt hat? Und wie kann das denn sein? Jetzt kann keiner von der AfD im Stadion. Woher weiß denn der, dass der ist? Oder weiß der denn beim Mitgliedsauftrag, was der gewählt hat? Das ist ja blöde. Das wissen wir natürlich nicht. Und das ist auch nie der Ansatz gewesen. Der Ansatz war das Prüfen. Es geht nicht, dass ihr auf der einen Seite dort seid, das wählt und einer Partei seid und auf der anderen Seite bei Eintracht Frankfurt Mitglied werden wollen. Ich finde, das ist eine vollkommene Logik, dass da viel im Nachhinein verdreht wird von Kontrolle und Demokratie und Wahlkabine und willst du das überprüfen? Das ist natürlich Blödsinn.
Es wird ja wahrscheinlich bei den sehr vielen Mitgliedern von Eintracht Frankfurt ja auch AfD-Wähler trotzdem noch geben. Wie gehen Sie damit um?
Ich muss das unterstellen, dass sowas sein kann. Dafür gab es damals ein Votum für 99,9%. Also immerhin auch in einer Wahl. Also mehr Votum kann man eigentlich letztendlich überhaupt nicht haben. Von daher bin ich mir erstens mal sicher, dass wir über die Bank, und zwar über die Kurve bis hin zu, wir haben 50 verschiedene Sportarten, das ist ja nicht nur Profifußball, sondern dass wir ganz klar in unserer Mitgliedschaft, die mittlerweile über 88.000 Mitglieder zählt und auf dem Weg zu 100.000, wenn nur einen verschwindend geringen Anteil haben können. Denn wir sind permanent im Dialog auch mit unseren Mitgliedern und es wird permanent gefordert, es sind permanent Diskussionsrunden. Wir haben Begegnungen im Museum, wir machen KZ-Besuchen, wir haben Erinnerungskultur, wir machen viel Jugendprojekte, wir sind in den Schulen, wir sind an vielen verschiedenen Ecken und merken natürlich, was reflektiert und was zurückkommt. Deshalb schließe ich nicht aus, dass wir natürlich auch den einen oder anderen AfD-Wähler bei Eintracht Frankfurt haben. Ich halte das aber für vollkommen kleine, überschaubare Gruppe.
Wie sehen Sie das generell bei anderen Vereinen, auch auf Amateurbasis? Sehen Sie da die Gefahr, dass es da Vereine gibt, die sich nicht so klar positionieren oder die nicht so klar eine Abgrenzung schaffen, vielleicht auch einfach, weil sie die Mittel gar nicht haben und da was aufgeweicht wird an Grenzen, die Sie ja anscheinend für den Sport auch notwendig halten oder zumindest für einen Sportverein notwendig halten, wenn Sie sagen, Sportvereine sind dafür da, um ein friedliebendes Zusammenleben zu führen?
Das ist keine Frage auch bei Eintracht Frankfurt gewesen von Mitteln. Haben wir Geld dafür oder nicht? Sondern es ist eine Frage von klaren Positionierungen. Das sind verbal oder geschrieben, wo man es ganz klar sagen kann. Das sind die Werte des Vereins. Dafür stehen wir und genauso leben wir und das leben wir vor und genauso wollen wir das. Das ist keine Frage von Geld und es ist auch keine Frage von Medien. Sondern in jedem kleinsten Bereich, im kleinsten Sportverein oder sowas, ist das machbar und möglich zu kommunizieren. Dafür braucht man auch am Ende keine Zivilcourage oder braucht irgendwie ein mutiger Mensch zu sein, sondern man muss damit rechnen, okay, dass man von der rechten Seite beschimpft wird. Ich bin bedroht worden. Es gibt da tausende von Dingen, die mir und meiner Familie passiert sind. Okay, das ist etwas, was passieren kann. Aber Mittel und Möglichkeiten spielen keine Rolle. Es ist das Bekenntnis, eine reine Form von Bekenntnis. Und das kann jeder, Sportverein. Und das ist ja auch das, was ich als Solidarität immer einfordere. Es fehlt uns ja in der Bundesliga. In der Bundesliga fehlt uns ja die Solidarität, das Bekenntnis, dass die Liga klipp und klar sagt, mit euch nicht, wir wollen euch nicht. Ihr seid ausgegrenzt, ihr gehört nicht dazu. Wir wollen keine Rassisten.
Warum ist das so? Warum schaffen es Ihre Kollegen nicht, das zu tun, was Sie gemacht haben?
Die Frage wird mir oft gestellt, ich kann sie bis heute nicht beantworten. Es gibt immer vereinzelte Dinge, die es gibt. Also am letzten Samstag die Choreografie, nicht vergessen, 75 Jahre Befreiung von Auschwitz. Es gibt bei Dortmund, genauso wie bei Bremen oder St. Pauli als auch Vorzeigeverein. Es gibt natürlich immer wieder einzelne Aktionen, da gehört Nürnberg und Mainz und der ein oder andere dazu, wo es mal am Spielfeld ist, wir sind gegen Rassismus oder wir sind für. Das sind so Propagandakampagnen, die meiner Meinung nach nicht so wahnsinnig viel in sich bewegen, sondern der Verein muss sich klipp und klar nicht nur an einem Samstag oder unter irgendeine Kampagne stellen, sondern er muss kontinuierlich und ganz klipp und klar ausgrenzen und abgrenzen. Warum das nicht möglich ist, warum die Bundesliga nicht den Antrieb in sich findet, über die DFL, über den DFB oder wie auch immer, über Organisationen zu sagen, Moment mal, wo ist Bundesliga, wo positionieren wir es, wo stehen wir für diese Werte? Das ist auf jeder Tagung, das ist auf so viel Konferenzen machbar. Das ist nicht irgendwie was, wo man irrsinnige Mittel braucht oder so, sondern eine klare Thematisierung und eine Solidarisierung. Warum es das noch nicht gibt, kann ich nicht beantworten. Ich ärgere mich manchmal darüber, weil ich einfach denke, es gibt nicht viel Einfacheres wie das, weil ich mir relativ sicher bin, dass eigentlich alle Vereine in sich, in ihrem Kern, ähnliche Wertestruktur haben und eine ähnliche Nulltoleranzgrenze zu Dingen haben, die in unserem Land passieren, von einer ganz bestimmten Ecke und von einem bestimmten Flügel. Ich habe die Hoffnung übrigens nicht aufgegeben, dass wir das schaffen.
Aber das kommt ja gerade vom DFB nicht. Also wenn ich mir angucke, dass St. Pauli jetzt sogar eine Geldstrafe bekommen sollte dafür, dass im Stadion ein Banner gehisst wurde mit Es lebe Rojaja, nachdem die Türkei in die kurdischen Gebiete eingemarschiert sind. Jetzt hat sich das so aufgelöst, dass St. Pauli dieses Geld dann spendet und da sozusagen kein Urteil gefallen wurde. Aber die Botschaft des DFB war ja klar, haltet Politik aus dem Stadion.
Also ich erlebe sowas, ich werde es nie vergessen, bei einem Europapokalspiel von Eintracht Frankfurt saß ein Beauftragter der UEFA vor mir mit der berühmten kleinen Kamera, der nichts anderes zu tun hat in diesem ganzen Spiel, immer wieder, bis die Batterie ausging, eine Fahne zu fotografieren, eine ganz kleine Mini-Fahne mit Che Guevara. Und ich ihn dann irgendwann auch darauf angesprochen hat, die mir gesagt, es ist verboten, politisches Statement und unmöglich, es wird bestraft und hier, das ist ganz oben drauf. Und hat mir einen riesen Vortrag gehalten, was das jetzt an Strafen bedeutet. Es gibt ein paar Dinge, die sind einfach nicht zu verstehen. Und deshalb gibt es ja auch Menschen wie mich, und ich ziehe mir ein, wir sind ja welche, die genau versuchen, dagegen auch zu kämpfen, da aufzuklären und da zu sagen, was ist uns wichtig. Und damit meine ich jetzt nicht eine Fahne von Che Guevara oder sowas und auch nicht irgendwo politische Aussagen. Darüber lässt sich streiten. Die Frage ist immer, was ist eine politische Aussage, pro oder contra?
Es könnte ja zum Beispiel auch eine Fahne von der AfD in Frankfurt im Stadion auftauchen. Was wäre dann los?
Absolut. Also deshalb sage ich immer, was ist politisch und was ist falsch und was ist richtig? Wer bewertet das überhaupt? Wer bewertet, dass das etwas ist, was politisch nicht korrekt ist? Da fehlen mir auch die Zugänge, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist ja genau der Grund, warum es ein Verein wie Eintracht Frankfurt und der ein oder andere, der jetzt auch mit auf dieser Spur ist, versuchen, in Solidarität ganz klipp und klar zu machen. Wir wollen nicht au Detail diskutieren, wir wollen nicht über jedes Fähnchen diskutieren und über jeden Banner diskutieren, sondern wir wollen über etwas diskutieren, was wir von 1933 bis 1945 in diesem Land erlebt haben. Und wenn dieses der Vogelschiss der deutschen Geschichte ist, das ist die Meinung der AfD dazu, bei 50 Millionen Menschen, die dort gestorben sind, bei Millionen von Juden vergast und totgeschlagen, also die ganze Palette, dann müssen wir sagen, Moment mal, Leute, der Vogelschiss der Geschichte in dieser Zeit, wenn wir uns dort nicht klar wehren, klar ausgrenzen und es benennen und laut benennen, mit der Kraft der Liga, mit der Kraft der populären Sportart, eben Fußball, wenn wir das nicht schaffen, dann versäumen wir etwas Historisches. Und wir können nie mehr danach sagen, wie es wir ja in dem Dritten Reichszeit danach, denn ich habe davon nichts gewusst und ich weiß nichts. Wir leben heute in einer medial offenen Welt. Es ist alles nachlesbar. Jede Aussage, jede Pegida-Demonstration, jede Rede ist heute in jedem blöden Handy zu sehen. Man muss für nichts schlau sein, man muss den Fernseher anmachen, man muss eine Zeitung lesen. Also wir haben von nichts gewusst, wenn wir schon wieder in so einer Situation stehen, die wir schon mal hier in diesem Dritten Reich erlebt haben und wir nicht bereit sind, aus unseren Fehlern zu lernen und sagen, das nie wieder. Und wenn wir nicht nur sagen, wir sind mehr, sondern es klar benennen, und dafür ist der Sport und der Fußball ein ideales Medium, um zu sagen, wir wollen euch nicht.
Aber ich will es nochmal versuchen, wie ändert man das? Also müsste dann tatsächlich auch, es kam ja gerade die Idee auf dem Panel, dass man sagt, die DFL muss das mehr in der Lizenzierung verankern, dass man genauso wie man ein Nachwuchsleistungszentrum haben muss, dass man sozusagen klare Kante in dieser Hinsicht zeigt. Muss sowas kommen?
Also ich weiß nicht, ob das eine Frage der Lizenzierung ist. Es würde mich schon persönlich wieder stören, wenn es über Auflagen von der DFL oder einem Verband kommt. Du musst das und das tun, damit du eine Lizenz zu Fußball bekommst. Also wenn wir so weit sind, dass wir das erzwingen, was eine vollkommene Notwendigkeit und Selbstverständlichkeit ist, dass wir das also über Regeln und Bestrafungen regeln wollen, dann wäre ich ausgesprochen enttäuscht. Wenn es nicht aus der inneren Kraft und der inneren Erkenntnis kommt, alle diese handelnden Menschen, dann bin ich verzweifelt, dann verzichte ich übrigens auf eine Regelung, ihr werdet bestraft oder ihr müsst, sonst bekommt ihr keine Lizenz. Ich wäre mega enttäuscht, wenn wir auf so einem wären, weil das kann nicht das Heilmittel sein.
Es hat sich aber auch im Fall von Clemens Tönnies gezeigt, der sich ja rassistisch geäußert hatte letztes Jahr. Dann hat er 3 Monate Pause gemacht, jetzt ist er wieder da. Also so wirkliche Konsequenzen gibt es da ja anscheinend nicht, selbst wenn man sich so verhält, wie Herr Tönnies das gemacht hat.
Gut, das ist jetzt eine vereinsinterne Sache. Ich betone mal, und das ist meine ganz persönliche Meinung, ich glaube nicht, dass erstmal grundsätzlich Herr Tönnies ein Rassist ist, ein geborener Rassist. Ich finde die Aussage, die ohne Druck und ohne etwas passiert ist, für unsäglich, zweifelsohne für unsäglich. Und ich denke, das ist etwas, was Herrn Tönnies heute nicht mehr passieren würde. Wie Schalke damit umgeht, ist ein Schalke-internes Problem. Ich meine, die Fan und die Kurve haben sich sehr stark positioniert. Ich hätte von Herrn Tönnies, nachdem er merkt, wie sein Verein tickt und nachdem er merkt, wie das Stadion und wie die Kurve tickt, und zwar sofort danach, ich habe die Bilder heute im Kopf, sofort danach auch eine klare Kante gezeigt, das geht nicht so, dich wollen wir nicht. dann hätte ich am Ende des Tages erwartet von einem sehr, sehr erfolgreichen Geschäftsmann, einem intelligenten Manager und einem jemand, der lange im Fußball, im Profigeschäft zu Hause ist und das nebenbei erfolgreich, dass er so smart gewesen wäre, hätte für sich persönlich die Konsequenzen gezogen, um zu sagen, erstmal, ich entschuldige mich, klar, ich bin auch kein Rassist, aber ich verstehe das, ich verstehe, wie mein Verein damit zerreißt und ich verstehe, wie meine Mitglieder und die Menschen im Stadion darüber denken. Aus diesem Grund, auch wenn ich kein Rassist bin und mich entschuldige, werde ich die persönlichen Konsequenzen ziehen und werde von dem Amt zurücktreten. Aber bitte, da reagiert jeder anders und ich habe dem Herrn Tönnies denn vorzuschreiben, was er zu machen hat.
Sie im Verein haben ja eine Aufarbeitung gestartet zu Ihrem Ehrenvorsitzenden, Rudolf Gramlich. Der hat für Frankfurt gespielt vor dem Zweiten Weltkrieg und ist dann von 1955 bis 1970 Präsident gewesen und dann eben später Ehrenpräsident. Jetzt ist die Ehrenpräsidentschaft aberkannt worden. Warum?
Also erstmal ohne ihm auch 59 die einzige deutsche Meisterschaft und damit auch nachher die Qualifikation für die Bundesliga. In der damaligen Zeit war es opportun, den rein sportlichen Erfolg, der in einer bestimmten Rigide als Präsident passiert ist, zu ehren und zu bewerten. Wo ich Verständnis dafür übrigens habe. Also ich bin wirklich kein Betonkopf, habe Verständnis, dass in dieser damaligen Zeit Sport und sportlicher Erfolg und Meisterschaft und Titel und Bundesliga-Qualifikation und alles, was dazu hängt, Real Madrid, Europapokal, dass man das als Sport bewährt hat und sagt, das war die Rigide von Herrn Gramlich und deshalb in dieser Rigide, er war Präsident, er ist, hat jetzt aufgehört, machen wir ihn zum Ehrenpräsident. Für die damaligen Zeit opportun. Heute, wenn du heute Ehrenpräsident bist, und das ist auch, wenn es postum jetzt aberkannt ist, geht es darum, dass ein Ehrenpräsident nicht nur an seinen sportlichen Erfolgen gemessen wird, der Mama Deutscher Meister oder das und das gemacht, sondern in erster Linie, wie weit ist er ein moralisches, ein ethisches und ein Wertebeispiel für unsere Sportler, für die junge Generation, für die Vereinsmitglieder, für die Kinder auf der Straße oder in den Schulen. Und das bist du natürlich nicht, wenn du in der Waffen-SS als Offizierdienst und in der NSDAP in eine Partei eintrittst. Ich vergesse den anderen Simsam. Ich denke, diese beiden Begriffe reichen allein. Das ist eben nicht möglich. Und da wir heute mit anderen Werten, wie wir die ganze Zeit darüber reden, über klare Werte, über ein klares Bekenntnis, also auch ein Säubern, auch in den Einreihen konsequent zu sein, dann gab es am Ende des Tages nur eine einzige Entscheidung, die richtig ist, dass wir im Postum letztendlich die Ehrenpräsidentschaft aberkennen.
Aber es hat ja trotzdem relativ lange gedauert. Warum hat das so lange gedauert?
Also einmal hat es aus einem Grund, was mich auch gewundert hat, es hat von einer Mitgliederversammlung quasi zur anderen gedauert. Wir haben, weil wir so eine Entscheidung nicht einfach aus dem Bauch treffen und aus Hörensagen, aus ein paar Dokumenten aus unserem Museum. Wir haben das Fritz-Bauer-Institut damit, das ist wissenschaftlich sicherlich in dem Bereich 33, 45 das anerkannteste Institut, die nämlich genau die komplette Nazizeit und das komplette Dritte Reich aufarbeiten und dort eben auch alle Vernetzungen haben, alle Zugriffe in Archive etc. Wir haben denen den Auftrag gegeben, damit wir vollkommen seriös das regeln. Wir haben dafür auch eine Menge Geld am Ende des Tages bezahlt. Aber es war uns wichtig, von der höchsten Kompetenz, der neutralsten Stelle in diesem Bereich, die einzige, die auch anerkannt ist und unmissverständlich klar und sauber arbeitet und vollkommen unpolitisch übrigens ist, dafür wollten wir die Expertise und die Ausarbeitung haben. Ich denke, das ist seriös, so hat sich ein Verein zu verhalten. Ich denke, dafür stehe ich auch dann, in so einem Fall seriös mit Menschen umzugehen und nichts aus der Hüfte zu machen. Wir haben im Ehrenrat und das Präsidium, das sind eben laut Satzung die beiden Organe, die über sowas zu entscheiden haben. Es gab dort in beiden dieser Gremium eine klare und eine eindeutige, einstimmige Haltung, dass das genauso in der Konsequenz gemacht werden muss.
Jetzt ist ja in der vergangenen Woche im Zuge des Holocaust-Gedenktages auch die Forderung aufgekommen, dass es einen Antisemitismusbeauftragten nur für den Fußball geben sollte. Was halten Sie von dieser Idee?
Es macht die Sache nicht schlechter. Ich weiß natürlich nicht, ob man noch einen Beauftragten braucht. Ich denke grundsätzlich, und das hatte ich jetzt zweimal gesagt, es muss sich im klaren Verständnis im Kern ändern. Und zwar durch die Bank ändern. Ein Beauftragter dafür ist jemand, der nichts verschlechtert. Ob das des Rätsels letzter Schluss ist, mag ich ein Stück weit zu bezweifeln, weil ich mir jetzt nicht vorstellen kann, weil wir einfach mal einen Beauftragten für X oder Y haben, dass sich die Welt in diesem Fall ändert.
Sie hören das Sportgespräch mit Peter Fischer, dem Präsidenten von Eintracht Frankfurt. Herr Fischer, lassen Sie uns doch noch einmal über die größeren Organisationen sprechen. Auch das Verhältnis von vielleicht einzelnen Sportlern in solchen Strukturen. Wir haben den Fall Colin Kaepernick gehabt, der in den USA gekniet hat und deswegen von der NFL dann sozusagen ausgegrenzt wurde. Und wir haben jetzt das IOC, das sagt, bei der Olympiade ist Hinknien verboten, sind jegliche politische Äußerungen oder Statements von Sportlerinnen und Sportlern im Stadion verboten. Auch da wieder, das sendet ja eigentlich genau das falsche Signal aus Ihrer Sicht, nehme ich an. Wie bewerten Sie diese Fälle, die da in den letzten Jahren aufgekommen sind und auch den Versuch vom IOC, das in Tokio zu verhindern?
Man sieht die unglaubliche Blödheit und auch Dekadenz von dem einen oder anderen Verband. Die sollten sich ganz anderen Problemen stellen und nicht anfangen, kniende Sportler zu sanktionieren und ihnen quasi ihren beruflichen oder sportlichen Lebenstraum zerstören. Ich halte davon überhaupt nichts. Ich denke, das sind solche Alibi-Nummern, die heute oft Funktionäre im hohen Alter in ihren Diskussionsstuben, denen nichts mehr einfällt, meistens meilenweit weg von Sport, meilenweit weg von jungen Menschen, die ihr Leben ihrer Sportart wünschen, oft im Amateurbereich, wenn ich gerade so an die Athleten denke, wenn ich an Olympische Spiele denke, ganz hier im Amateurbereich, ohne große finanziellen Zuwendungen, ihr Leben lang für Ziele arbeiten, ein Leben lang einen Traum haben, den sie verwirklichen sollen. Und dann gibt es aus irgendwelchen Komitees, um wieder von dem Begriff Beauftragten zu sprechen, gibt es irgendwo ein paar Pausenclowns, die dann hingehen und sagen, wir verbieten das und verbieten das. Der unmündige Sportler kann nicht der Sportler sein, den wir uns heute in dieser Generation vorstellen. Wir rufen überall auf für den mündigen Bürger, wir rufen auf für den mündigen Schüler, wir rufen auf für die mündigen Menschen in diesem Land, wir rufen auf, Demokratie und Auseinandersetzung zu leben, Streitkulturen zu haben, sich zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Und dann versuchen wir, diesen oft Idealisten, die ihr Leben lang ihren Sport auf ganz hohem Niveau pflegen, versuchen wir zu verbieten, zu knien oder eine Hand zu heben. Wir haben das ja schon gehabt. Ich erinnere mich, das war Mexiko, war glaube ich 68. Diese Black Power Bewegung, weiß, da ist Bob Beamon damals 8,90 Meter einen Tag vorher gesprungen. Daran kann ich mich noch erinnern, weil das für mich so eine unglaubliche Weite war, weil ich ganz gern weit gesprungen bin, aber Lichtjahre natürlich davon entfernt war. Und ich kenne das, der schwarze Handschuh und auch da schon die Probleme, die es gegeben hat mit den schwarzen Sportlern, also für Black Power eben das darzustellen, für die Gleichstellung zwischen Schwarz und Weiß, ja, also ganz klar gegen Rassismus, nichts anderes war es. Auch schon da diese Bestrafung, das ist schon lange her, 68. Und heute arbeiten wir immer noch in denselben Furchen und haben nicht daraus gelernt, wie dumm wollt ihr eigentlich junge, aufgeklärte und intelligente Sportlerinnen und Sportler noch machen.
Sie haben im Verein ja mit Caroline Schäfer eine sehr gute Leichtathletin, die wahrscheinlich auch bei Olympia teilnehmen wird. Was raten Sie ihr?
Also ich hoffe, dass sie beilebt. Sie hatte bei der Weltmeisterschaft sich kurz vorher verletzt im Siebenkampf und ist es. Wir haben einen ganz tollen Zehnkämpfer, auch Andreas Beckmann. Wir haben eine Menge von anderen Leichtathleten. Also es gibt natürlich mehrere Sportler bei mir aus mehreren Sportarten. Ich werde mit den Athletinnen und Athleten sprechen. Ich weiß nicht, ob ich raten werde. Ich denke, wir reden hier von ganz individuellen Gewissensentscheidungen. Ich weiß nicht, wie die ticken, ich weiß auch nicht, für was oder gegen was sie sind. Denn da müsste man sich ja schon die Frage stellen, wie blödsinnig sind Weltmeisterschaften im Fußball oder Weltmeisterschaften in der Leichtathletik in einem Land, wo die Stadien leer sind und wo es 50 Grad im Schatten ist oder sowas. Also da kannst du ja schon Anfang an sagen, Blödsinn, da fahre ich nicht hin, ich demonstriere mal. Also da muss man genau aufpassen und darf man auch einen Lebenstraum von Athleten nicht zerstören. Also wenn man mich um Rat fragt, werde ich antworten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich heute versuche, irgendwelchen Athletinnen oder Athleten Leitplanken zu geben in Verhaltensweisen. Das sind klare individuelle Entscheidungen, die ich zu akzeptieren habe.
Sie haben die WM angesprochen, beim Fußball, die nächste wird auch eine große Diskussion schon werden oder ist schon im Gange und wird wahrscheinlich noch stärker werden, wenn wir dann auf die WM in Katar hinausgehen. Wie stehen Sie zu der immer mal wieder zumindest geäußerten Forderung, diese WM zu boykottieren? Einfach aus Gründen der Menschenrechtsverletzungen, die da stattfinden, dass man sagt als DFB, nein, das möchten wir nicht.
Gut, man muss nicht nur mit Menschenrechtsverletzungen aussehen, man muss sich erstmal grundsätzlich die Frage stellen, wer sich so ein Blödsinn hat einfallen lassen und das so entschieden hat. Man wusste schon vorher, dass es dort Menschenrechtsverletzungen gibt, dass es dort Probleme mit freier Presse gibt, Diskriminierung von Frauen, von Ausländern, Ausnutzen von Fremdarbeitern, Zwangsarbeiten etc. Eine Menge von Dingen, die es ja dort gibt. Ob man jetzt auf einmal so schlau ist, nachdem man das vorher alles wusste, und jetzt heute hinzugehen und sagen, ja, wir boykottieren das. Also ich weiß nicht, ob das die Lösung dieses Problems ist. Ich komme wieder dazu, ganz viele Fußballspieler freuen sich darauf und auch da ist ein Lebenswunsch. Wenn man so etwas gemacht hätte, wenn wir reden von Boykott oder so, dann hätte man sehr früh im Rahmen der Entscheidung, wo es ja um einige Austragungsorte geht, da hätte es die Solidarität von großen Verbänden geben müssen. Ich denke mal, im Fußball wären heute aus der Hüfte Brasilien, Italien, England, Spanien und Deutschland willkürlich, sicherlich große Fußballnationen und im Regelfall auch qualifizierte Nationen, gesagt hätten vorher, liebe Leute, pass mal auf, was ihr hier für eine Lostrommel habt. In der Lostrommel ist so ein drin, das könnt ihr gerade mal vergessen mit uns. Das machen wir nicht. Und dann gibt's eben alle das, was wir aufgezählt haben. Und dann gibt's natürlich noch dazu, wie kann ich heute eine Weltmeisterschaft in ein Land geben, wo Fußball überhaupt keine Rolle spielt, wo die Stadien überhaupt keinen Zweck danach erfüllen, wo Frauen in kein Stadion dürften, in einem ganz kleinen Land, wo du 7 oder 9 Stadien, ich weiß nicht, wie viele das sind, kannst im Fahrrad von einem Stadion zum anderen fahren, wo es überhaupt keine Fußballstruktur gibt, in Ligen und in was alles. Also null Nachhaltigkeit, 0,0 Nachhaltigkeit.
Also Sie sehen auch nicht das Argument, dass eine Fußball-WM dafür sorgen kann, dass die Verhältnisse sich in so einem Land bessern. Was wir ja zum Beispiel dann zumindest teilweise gesehen haben in Katar, weil jetzt ja zumindest auf dem Papier die Bedingungen für die Arbeiterinnen und Arbeiter verbessert wurden.
Ich weiß es nicht. Ich lese das so und lese das so. Und was heißt verbessert? Also anstatt $2, $2,50 oder anstatt 70 Stunden, 65 Stunden. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Und da will ich jetzt auch gar nicht polemisch werden oder so. Nur bei einem bin ich mir sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da Fußballmannschaften um den Titel eines Weltmeisters ringen und dass dadurch in irgendeiner Form sich Verhältnisse in diesem Land verändern. Tut mir leid, da ist der Fokus über ein paar Wochen darauf, der meiste Fokus in der medialen Berichterstattung wird gehen, wer gegen wen, mit welchem Ergebnis. Und es wird den ein oder anderen Hintergrundbericht geben, sofern er überhaupt dort zulässig ist, medial. Ich weiß nicht, wie man dort mit fremden Medienverträgern umgeht, was die dort dürfen oder nicht. Auch das weiß ich nicht. Aber bei einem bin ich mir sicher, dass so eine WM die Verhältnisse, vor allen Dingen die Verhältnisse, die wir eben heute hier ganz deutlich wissen und kritisiert haben, dass die sich danach verändern, das halte ich für einen Wunschvater des Gedanken.
Lassen Sie uns zum Abschluss des Gesprächs nochmal auf Ihr Verhältnis mit den Fans eingehen. Das ist ja ein sehr enges und manche sagen, es ist zu eng, vor allen Dingen mit denjenigen, die sich ja auch selber schon mal als Randalemeister bezeichnet haben. Im vergangenen Jahr gab es den Zwischenfall mit dem Interview bei The Zone vor dem Europa-League-Spiel gegen Donetsk. Da haben Sie gesagt, wenn ich sage, dass das Stadion morgen brennt, dann brennt das morgen. Und zwar so, dass ihr, also The Zone, kaputt geht, weil ihr so viel Licht habt und das Spiel für euch etwas neblig wird. Und daraufhin hat die Polizei dann einen Tag später den Block durchsucht. Bereuen Sie diese Aussage im Nachhinein und dass es so interpretiert wurde, dass Sie dazu aufrufen, dass die Fans Pyro zünden sollen?
Also das war kein Aufruf für Pyro, das ist das, was ich übrigens in vielen Dingen sage und was so schön ist, das Stadion muss brennen. Ein älterer Mann hat mir, den ich nicht kenne, hat mir das zugesendet, auch über die sozialen Medien, der hat mal gezählt, wer und wo alle sagen, und morgen wird das Stadion brennen, muss brennen. Also vom Bundestrainer über Spieler von Bayern München, über x andere Spieler und Kram, also es die 27 Mann, waren das, glaube ich, innerhalb von 3 oder von 4 Monaten.
Aber das brennt, oder das Stadion muss brennen, war ja nicht das Problem, sondern der zweite Satz, dass das dann viel Licht ist und sehr neblig ist, was ja dann schon auf Pyro und den Nebel darauf anspielt. Zumindest wurde es dann so interpretiert.
Ja, das wurde so interpretiert. Das ist übrigens so, auch wie Sie es eben vorgetragen, aus dem Zusammenhang gerissen. Erstmal, das war nicht der klügste Satz, den ich in meinem Leben gesagt habe. Punkt. Da bin ich selbstkritisch genug. Und ich will mich jetzt auch nicht rausreden, indem man sagt, bei 1000 Interviews im Jahr, da verrutschen dir 5. Nein, auch nicht. Das war eine unglückliche Formulierung. Die Konsequenz daraus, Staaten zu durchsuchen, Innenminister und Kram, und als würde die Welt untergehen, als würden Terroristen Dinge in die Luft sprengen, das ist eine vollkommen total überzogene Geschichte und hat jetzt sicherlich in erster Linie was damit zu tun. Da wollte man ganz bestimmte Dinge eben auch demonstrieren. Da wollte man auch politisch ein klares Statement setzen. Man hat ja gesagt, gesehen, was passiert ist. Es ist nichts passiert. Die Choreografie wurde abgebaut und im Hessischen Landtag hieß es in einer Sondersitzung, wir brauchen mehr Peter Fischers und weniger Peter Beuths.
Haben Sie mit dem hessischen Innenminister Peter Beuth das inzwischen mal geklärt?
Wir haben uns nie mehr gesehen, weil er auch kein Gast als Sportminister bei uns im Stadion gewesen ist und ist. Ich habe ihn beim Sportpresseball gesehen und bin auf ihn zugegangen und habe ihm guten Abend gewünscht. Dasselbe hat er auch zu mir gewünscht und einen schönen Ball. Das war die einzige Begegnung, die wir in dieser Zeit hatten.
Lass uns noch ein bisschen über Pyro sprechen. Der Hamburger SV plant ja jetzt, eine Pyro-Show im Stadion zu machen und das dann mit den Behörden oder mit der Genehmigung von den Behörden durchzuführen. Können Sie sich das auch vorstellen für Frankfurt?
Ich kann mir wahnsinnig viel vorstellen, kann mir allerdings nicht vorstellen, dass das funktioniert.
Warum nicht?
Weil ich glaube, dass wir bauen da mal einen Sandkasten oder sperren mal eine Ecke ab und da stellen wir dann 3, 4 Sicherheitsbeauftragte hin und 14 Feuerwehrmänner, die da zur Not einspringen und dann darf man da irgendwie was abbringen. Ich weiß nicht, ob das etwas ist aus den Kurven. Ich sag bewusst, ich weiß nicht, dass die sagen, ach prima, das ist eine Alternative und das machen wir jetzt, finden wir ganz toll. Ich kann das mir schwer vorstellen. Ich lasse mich aber von anderem überzeugen.
Wie sehen Sie das denn generell, dieses wiederkehrende Problem, dass es Pyro gibt? Der HSV und St. Pauli wurden da jetzt wirklich sehr hart bestraft. Und der Konflikt zwischen Fans und DFB in dieser Hinsicht ist ja seit Jahren festgefahren. Sehen Sie da eine Möglichkeit, das zu lösen?
Also ich sehe immer Möglichkeiten. Wir sind immer noch in der Dialogfähigkeit. Und ich habe ganz klar, und deshalb auf der Mitgliederversammlung habe ich mir keine Freunde aus der Kurvenecke gemacht. Wir sind der einzige Bundesliga-Verein, der schon 2013 einen Pyro-Paragrafen eingeführt hat, um zu sanktionieren und um zu bestrafen, ganz bewusst. Also von daher sieht man erstmal, wo der Verein steht. Sonst hätte ich das. Es gab eine außerordentliche Mitgliederversammlung überhaupt, um das durchzusetzen. Also ich bin da über ganz schön viele Hürden gesprungen. Es ist doch ganz klar, dass wenn ich gegen Mainz montags im Fußballstadion sehe und da werden brennende Fackeln auf den Rasen geworfen, dahinter sehe ich weder eine Botschaft, halte das für eine vollkommen sinnlose Aktion und kann das auch überhaupt gar nicht verstehen. Das heißt, es gibt bei uns schon ganz, ganz klare Positionen und Positionierung. Eins ist aber auch klar, wir wollen individuell den Täter identifizieren und letztendlich auch sanktionieren, das heißt bestrafen. Es wird bei uns, bei Eintracht Frankfurt, mit Sicherheit keine Kollektivstrafen geben. Wir können auf der einen Seite nicht die Kollektivstrafen, die es in vielen Bereichen gibt, dagegen kämpfen, ablegen. Und auf der anderen Seite hinter der Tür sagen, das machen wir jetzt mal so. Wir glauben weiterhin an die Dialogfähigkeit und auch an die Kraft in die Kurve, also dort einen Selbstreinigungsprozess vorzunehmen, um nämlich zu sagen, liebe Leute, ihr wollt das nächste Mal doch in Arsenal oder in Lüttich dabei sein. Das waren Lebensträume von Fans. Wie meine auch. Ich habe dann Glück, dass ich da rein kann. Lebensträume. Für mich wäre das eine Nummer gewesen. Ich hätte mir nicht vorstellen können, wenn das geplatzt wäre. Also ich als Fan und darf da nicht hin. Also ich weiß nicht, wie ich mit dieser Depression in mir umgegangen wäre überhaupt. Also ich glaube, da gab es jetzt auch so viele Schüsse und so vieles Nicht-Erleben und so vieles Nicht-Dabei-Sein, dass das als Regulativ irgendwann wieder greift. Und man über den Dialog, auch über das Zusammensetzen, und das tun wir, zu erreichen, dass es eine Selbst, ich sag mal, nicht Reinigungsprozess ist ein falscher Begriff, aber eine Selbsterkenntnis über die Kurven kommt und ein Selbstverständnis, was geht und was nicht geht.
Sagt Peter Fischer, Präsident von Eintracht Frankfurt im Deutschlandfunk Sportgespräch. Und dieses Sportgespräch können Sie auch nochmal nachhören auf deutschlandfunk.de/sport und in der DLF Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Maximilian Rieger.